Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der Strafverteidigerin Astrid Wagner. Mit dem Häfenpoeten Jack Unterweger liiert hat sie schon viel erlebt und gesehen. Im ersten Teil ging es unter anderem darum, wie Wagner Anwältin wurde, wie sie ihre Beziehung zu Jack Unterweger im Rückblick sieht und nicht zuletzt darum, wie sie mit der Schuld bzw. Unschuld ihrer Klienten umgeht. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem darüber, wie sie Fälle mit Klienten, die nachweislich psychisch krank sind, sieht. Auch diesmal wieder spannende Einblicke in den Berufsalltag von Top-Strafverteidigern. Ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Die Fragen stellt Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung.
Es gibt ja sehr viele Täter auch, die für zurechnungsunfähig erklärt werden. Wie ist es denn überhaupt mit denen zu arbeiten? Das ist ja teilweise natürlich sehr schwierig, weil die leiden in der Regel ja an Schizophrenie und haben unter diesem Einfluss dieser Krankheit ja auch ihre Taten begangen und leben ja quasi in einer anderen Welt. Ja. Wie sprichst du mit denen?
Ja, das ist überhaupt ein ganz interessantes Feld, nicht? Ich habe ja so einen Fall gehabt, der ja scheinbar völlig motivlos oder nicht nur scheinbar, auch wirklich völlig motivlos einem anderen in den Kopf geschossen hat, nicht? Der ist da vorbeigegangen, hat ihn noch gegrüßt und sagt dann noch, ist eh gleich vorbei, zieht eine Waffe und schießt ihn in den Kopf, nicht? Und geht dann ganz normal weiter, geht bei der Hausbesorgerin vorbei, wie geht's Ihnen denn? Ja, bestens.
Und hat dann also, noch einen Ausflug mit seiner Ehefrau gemacht.
Ja, ist dann mit der Ehefrau noch herumgefahren und wie gesagt, da haben alle gemutmaßt und ich habe ihn dann im Gefängnis besucht und das Erste, was er mir gesagt hat, also zuerst, ich habe mir gedacht, jetzt werden wir mal schauen, warum er das gemacht hat. Jeder hat sich gedacht, es muss irgendein Eifersuchtshintergrund sein, ja. Aber das Erste, was er mir gesagt hat, war, ja, das ist meine Nummer 454, nicht? Er hat schon 454 Menschen erschossen. Und er ist ein sogenannter Terminator und er sorgt hier für Gerechtigkeit, nicht? Und dann habe ich natürlich gleich gewusst, was geschlagen hat, ja. Und habe dann eben auch dafür gesorgt, dass möglichst schnell ein psychiatrisches Gutachten eingeholt wurde. Die Frau Professor Wörgötter hat das dann erstattet und der ist dann sehr schnell in die Psychiatrie gekommen. Und ja, er hat mir dann immer wieder gesagt, hat sich der Polizist schon angerufen, es wird sich alles aufklären, wenn einmal dieser Polizist sich bei Ihnen gemeldet hat. Ich verstehe es nicht, warum die Leiche damals nicht abgeholt wurde, weil Sie haben ja sonst immer sofort die Leiche abgeholt, nachdem er vollstreckt hat sozusagen, nicht? Ja, und ich habe mir dann...
Aber gehst du dann auf diese Fantasien ein?
Ja,
weil der hat ja wirklich sehr viele Fantasien gehabt.
Richtig,
also der hat ja auch teilweise geglaubt, glaube ich, dass er beim Geheimdienst war,
ja,
und so
richtig.
Weiter.
Ja, richtig. Ja, er hat auch mit Putin, Orban und Strache öfter gesprochen. Die waren bei ihm im Wohnzimmer beispielsweise.
Genau, hat er auch erzählt, ja.
Und ja, mit dem habe ich sozusagen durchaus auch auf Augenhöhe. Ich habe ihm aber auch die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, der Polizist hat sich nicht gemeldet, nicht? Also glauben Sie wirklich, dass das stimmt, nicht?
Und nein, aber sagst du solchen Menschen dann auch, schauen
ja,
Sie,
dem habe ich gesagt.
Sie sind schizophren.
Genau, ja, richtig.
Sie bilden sich das alles nur ein.
Das habe ich dem auch gesagt.
Oder gehst du dann?
Da war es schon so, weil er war ja dann in Behandlung.
Ja.
Er hat dann entsprechend, er war in dem sogenannten Pavillon 23 im Otto-Wagner-Spital in der Akutpsychiatrie. Die sind dort sehr gut. Und da muss man wirklich sagen, zum Glück hat es angeschlagen sozusagen, aber das war schon sehr interessant. Weil der ist wie aus einem Traum aufgewacht. Ja. Also ich habe ihn ja dann doch öfter besucht und das waren teilweise dann halt wieder so Rückschritte. Da hat er dann wieder angefangen, hat sich der Polizist schon gemeldet, der glaubt das nicht und hat gesagt, naja, der hat sich nicht gemeldet und dann schon langsam ist er irgendwie draufgekommen, dass das scheinbar doch nicht so stimmt, was er da alles. Ja. Das muss auch schrecklich gewesen sein, dass der so aus einem Traum aufwacht, ja. Dass er sich dann schon langsam verabschiedet von seinen Gedanken. Zum Glück kriegen diese Menschen dann auch noch andere Psychopharmaka, weil sonst würde ja der zerbrechen, nicht? Weil wenn man jetzt plötzlich aufwacht, man hat einen Menschen umgebracht, ja, im Wahn, dann möchte man sich ja gleich selber umbringen wieder, ne? Also das heißt, er bekommt natürlich auch wieder Dämpfendes, aber das war jemand, der schon aufgewacht ist, ja. Aber es war so eine langsame Entwicklung. Ja. Ich habe es auch bei einer anderen würde ich sagen, Patientin, nicht? Die ist dann auch in die Maßnahme gekommen. Die hat ihre Freundin mit dem Bademantelgürtel erdrosselt. Und die war schwer schizophren wiederum, nicht? Ah, nicht schizophren, das sowieso, aber die war auch so paranoid. Und da habe ich gewusst, die muss aufpassen, ja, weil die hat dann auch bei mir irgendwelche Vermutungen so gehabt. Ja, ich habe gehört, sie wollen mein Auto. Sag ich, wie? Wusste gar nicht, das ist mir, ihr Auto interessiert mich eigentlich nicht, ne? Also da habe ich schon gemerkt, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das hat, bei der hat es relativ lange gedauert, weil die hat vieles nicht vertragen. Und die hat mich dann auch sehr oft angerufen und ja, es war ein bisschen anstrengend auch, muss man sagen, mit ihr, ja.
Sie hat ja, aber ich meine, geht man da auf diese Wahnideen, weil du, also am Anfang, bevor diese Menschen dann richtig die richtigen Medikamente bekommen, also bei manchen springen ja die Medikamente auch nicht an, muss man ehrlich sagen. Ja, aber,
ja, es gibt welche, aber, die bleiben im Wahn leider.
Genau,
ja,
ja, aber bei denen... Aber egal wie, das weiß man ja am Anfang nicht, ob sie anspringen werden oder nicht. Aber wie unterhält man sich dann überhaupt mit so einer Person? Das, also geht man dann auf
ganz
diese Wahnwelt irgendwie ein?
Es ist verschieden. Oh. Es ist einfach also verschieden. Tendenziell eher nicht, ja, weil es hat jetzt nicht viel Sinn, dass man so einen Wahnkranken da noch begleitet, weil ich will ja da nicht so, da bin ich ja fast Mittäter irgendwie, ja. Aber also, dass man zu hart sozusagen den in die Realität führt, ist auch nicht gut, ja. Ja,
aber worüber redest du dann mit denen überhaupt?
Naja, verschiedene Aspekte, nicht? Aber natürlich redet man schon darüber, also wenn man jetzt bei diesem Kopfschuss bleibt, nicht, haben wir natürlich schon in erster Linie darüber gesprochen, dass eben hier kein Motiv erkennbar ist und dass dieser Polizist, den er immer wieder zitiert hat, dass der Polizist das alles klären wird, dass eben sich da kein Polizist bei mir gemeldet hat. Ja. Also natürlich wird in erster Linie über das gesprochen, ja, aber nicht zu sehr, ja, weil wie gesagt, dann kann es ja auch sein, dass dann ein Widerstand sich aufbaut. Ja.
Und überhaupt jetzt grundsätzlich, also jetzt wieder auch weg von den geistig Abnormen, du gehst ja zu denen vor Prozessen ins Gefängnis. Ich weiß ja auch, du besuchst ja auch nach den Prozessen noch Klienten von dir, wenn sie dann in Strafhaft sitzen. Worüber, also man spricht ja dann nicht, sicherlich nicht nur über die Tat oder über.
Nein, man muss schon. Also Anklage,
aber gibt es da auch Privates, über das man da spricht? Oder erzählen die dann privaten Dinge?
Ja, es gehört ja alles ein bisschen dazu. Nicht? Das sind ja natürlich private Dinge, dass er also sie über seine Freundin und Besuche und solche Sachen, dann bis hin zu Briefverkehr, Gefängnisalltag und so weiter, das sind alles Themen, die wichtig sind. Natürlich auch biografische Details sind wichtig, oft zu erörtern. Und dann natürlich die Verteidigungsstrategie. Und das ist eben immer so ein, da ist jeder wirklich anders. Also ich habe jetzt einen Fall, ja, da war es wichtig, dass man ein bisschen am Tisch schaut wiederum, ja, weil der ist auch ein bisschen in seinem Traum da drinnen und da passt einiges in seinen Aussagen nicht und den habe ich ein bisschen wachrütteln müssen, ja. Und aber jeder vertragt es wieder nicht so. Also es ist leider wirklich so, da gibt es keine Patentlösung. Da muss man halt wirklich empathisch sein und jeder braucht halt sein eigenes Programm. Ja. Es gibt auch welche, die wollen zum Beispiel gar nicht so oft besucht werden wiederum, ja. Das gibt es auch wiederum, ja. Die meisten natürlich, es ist schon wichtig, dass man regelmäßig Kontakt hat, ja. Gerade wenn die Leute in Untersuchungshaft sitzen, gell.
Und wie weit ist dann auch der Kontakt da, also jetzt mit Bezugspersonen von den Tätern?
Ich halte mich da eher zurück, ja, weil diese Bezugspersonen oft auch als Zeugen in Betracht kommen. Und da will ich mir jetzt nicht dem aussetzen, dass dann heißt, so quasi, da ist etwas abgesprochen worden, ja. Aber natürlich gibt es das auch, nicht? Das, was weiß ich, dass die Freundin von ihm vielleicht als Zeugin in Betracht kommt, zu seinem Sexualverhalten beispielsweise, ja, hat man natürlich schon auch Kontakt, ja. Aber wie gesagt, man soll auch als gerade als Strafverteidiger ein bisschen aufpassen, also zumindest vor dem Urteil, ja, weil das könnte dann sozusagen auch falsch gesehen werden, nicht? Dass die sozusagen von der Verteidigung instrumentalisiert werden. Ne?
Ja, es gibt aber natürlich andere Fälle, wie also den du zuerst Kopfschuss genannt hast, ja, also wo ja klar war von Anfang an eigentlich, also dass der,
ja gut, der hat eine reizende Frau,
eine sehr nette Frau hat,
die, ganz
die,
also eine
die er sehr
Frau.
Verzweifelt war und die er dann eigentlich fast mehr anwaltliche Hilfe gebraucht hat, also einfach den Rat, also dass die auch wusste, wie alles weitergeht, also natürlich, die ja gar nicht verstanden hat.
Das gehört
hat,
dazu, natürlich, gerade in solchen Fällen gehört es dazu, natürlich die Angehörigen mit zu betreuen, und das sind ja völlig unbedarfte Menschen, gell? Die Arbeit als Verkäuferin ist anständig immer gewesen, hochanständige, liebevolle Frau, und dann plötzlich sowas, nicht? Das ist ja eine Atombombe sozusagen in ihr Leben reingebrochen, und der habe ich natürlich alles erklären müssen, gell? Und das ist eine ganz tolle Frau, die auch heute noch zu ihm hält, und er macht große Fortschritte, und er wird sicher auch demnächst wird es eine sogenannte UDU geben, so heißt das. Das ist eine Unterbrechung der Unterbringung. Das heißt, er hat schon Freigänge, und diese Leute werden ja dann trotzdem noch jahrelang weiter betreut. Ja, ganz eine wichtige Voraussetzung ist beispielsweise, dass es bereits eine Depotmedikation gibt. Ja, das heißt, dass er nicht jeden Tag seine Tablette einnehmen muss, weil die Gefahr ist halt, dass er es doch einmal vergisst, oder manche glauben nämlich, geht es eh schon gut, sondern der ist schon eingestellt auf die Medikation. Das ist also eine Depotspritze, die wirkt dann monatelang. Und das sind so Sachen, die ich dann dieser Frau erklärt habe. Und das ist für sie natürlich auch ganz wichtig, dass es jemand gibt, der auch dann eine Nachbetreuung dann nach dem Urteil. Das ist ja überhaupt das Problem oft, gell, dass halt die Leute auch später dann noch anwaltlichen Rat brauchen. Aber leider ist es halt so, wenn sie einmal verurteilt sind, gell, dann ist es auch für viele finanziell auch nicht mehr leistbar.
Gibt es für dich eigentlich Menschen, die du schon verteidigt hast, oder die du für so gefährlich hältst, dass du dir wirklich denkst, die dürften nie mehr wieder rauskommen?
Naja, natürlich gibt's die. Und das sind halt in erster Linie geistig Abnorme, die sozusagen eine Persönlichkeitsstörung haben. Ja, und Persönlichkeitsstörungen sind halt schwer heilbar. Ja, die sind so tief in der Persönlichkeit drinnen, da gibt's auch keine Medikamente. Ne? Das sind eben zum Beispiel solche explosiven Persönlichkeitsstörungen, dann sexuell-sadistische Persönlichkeitsstörungen, auch schwer pädophil. Und das sind Sachen, die halt sehr schwer beherrschbar sind. Ja, ganz anders wie Wahnkranke, nicht? Der sogenannte Kopfschuss, das ist halt ein Wahnkranker gewesen. Wenn der die richtigen Medikamente bekommt, und solange er das bekommt, wird sich der Wahn nicht mehr entwickeln und wird er nicht mehr in das hineinfallen.
Und der andere Fall ist eben der Seekiller zum Beispiel.
Ja, das ist halt wirklich jemand, der hat diese Persönlichkeitsstörung, und der ist ja auch schon im fortgeschrittenen Lebensalter. Und da gibt's doch einige in dieser Maßnahme, die eben eine Persönlichkeitsstörung haben, und die ist halt nicht schwer heilbar, ja. Aber natürlich kann man jetzt nicht sagen, sag niemals nie, gell? Weil es gibt auch durchaus Fälle der erfolgreichen Resozialisierung, ja. Das ist ja § 21.1 gibt's ja, und § 21.2. § 21.1 sind in erster Linie eben Wahnkranke, Verfolgungswahn, und die glauben, Dämonen stehen vor ihnen, und die sind nicht zurechnungsfähig, bekommen auch keine Strafe. Die werden auch nur eingewiesen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, vor allem auch in Asten beispielsweise, ja, ist das, ja. Und dann gibt's eben 21.2. Das sind Menschen, die Maßnahme bekommen aufgrund ihrer geistigen Abartigkeit höheren Grades, die eben gefährliche Taten zu befürchten lässt. Und diese Menschen haben eben oft Persönlichkeitsstörungen, die kriegen auch eine Strafe, weil man sagt, sie sind zurechnungsfähig, sie hätten sozusagen das auch anders, sich anders entscheiden können, sie waren noch steuerungsfähig, und die kriegen auch noch eine Strafe und die Maßnahme. Und da gibt's ja halt doch einen Prozentsatz, wo eben hier die sehr, sehr gefährlich sind, ja. Trotzdem haben auch die ein Anrecht, regelmäßig angehört werden. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Wenn sie einmal ihre Strafe verbüßt haben, dann haben sie das Recht, auch aus der Maßnahme entlassen zu werden. Aber das entscheidet halt dann nicht ein Gericht. Es entscheidet schon ein Gericht, natürlich letztlich immer ein Gericht, ja. Aber auf Grundlage eines psychiatrischen Gutachtens. Das heißt, dieses psychiatrische Gutachten muss ergeben, es hat ein sogenannter Gefährlichkeitsabbau stattgefunden. Der Mensch ist nicht mehr so gefährlich. Er kann auch aus der Maßnahme entlassen werden. Und ich weiß von einem Fall, der ist aber schon viele Jahre her. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Gerichtspsychiater, mittlerweile schon emeritiert in Pension. Und der hat einmal ein positives Prognosegutachten erstellt für einen geistig Abnormen, der dann entlassen wurde, und der am Tag der Entlassung sogar oder einen Tag später seine Frau erdrosselt hat. Ja? Und da fühlt man sich als Psychiater natürlich auch nicht gut. Ja? Das heißt, die sind natürlich schon sehr vorsichtig geworden heutzutage. Ja? Das heißt, so leicht kommt man da halt nicht mehr heraus mit so einem Entlassungsgutachten.
Wie ist es denn bei dir? Hast du schon jemals eigentlich einen Klienten abgelehnt? Oder gibt es gewisse Delikte, die dir so zuwider sind, dass du jemanden, der ein bestimmtes Delikt begangen hat, nicht verteidigen kannst? Oder ist dir ein Klient schon einmal so unsympathisch gewesen, dass du ihm abgegeben hast? Oder konntest du einfach mit irgendjemandem nicht zusammenarbeiten?
Ja, das kommt natürlich schon vor. Wobei, sag niemals nie. Ich habe immer jahrelang gesagt, also die Grenze sind, wenn es um Tiere und Kinder geht, ja, aber ich habe auch jetzt eine Tierquälerin verteidigt, wobei, da muss man dazu sagen, die hat Stein und Bein geschworen, dass sie eben nicht schuldig ist. Und das war für mich aber auch argumentierbar, weil sie eben durchaus Argumente durchaus gegeben hat, dass sie unschuldig ist. Vielleicht ist sie auch wirklich unschuldig. Das Gericht hat ja die Indizien zu ihren Lasten gewertet. Also wie gesagt, man soll eigentlich niemals nie sagen, ja, weil es gibt immer Fälle, egal jetzt, auch wenn es um Kinder geht, vielleicht, dass man irgendetwas findet, warum man den vielleicht doch noch verteidigen kann, dass man es sozusagen verantworten kann, weil er vielleicht unschuldig ist oder weil er halt diese und diese Störung hat, ja. Und es gibt auch, also eher abgelehnt aufgrund der Chemie, ist natürlich vorgekommen, also ist vorgekommen.
Aber ja. Was passiert da, weil du sagst aufgrund der Chemie, das also ist was passiert da dann?
Das sind halt schon so, wobei das ist beruht fast auf Gegenseitigkeit dann, gell? Also wie gesagt, es hat diesen Schwesternmörder gegeben, diesen Afghanen, und das war so, da hat einfach eigentlich beiderseits, da hat überhaupt die Chemie nicht gepasst, gell? Das war so, am Anfang ist es irgendwie gegangen, aber dann habe ich gemerkt, das geht einfach nicht, ja. Es gibt also ja, auch es gibt ja auch Männer, die wirklich dann auch so ein gestörtes Verhältnis zu Frauen haben, dass sie nicht einmal als Strafverteidigerin sozusagen vertragen. Ja, vielleicht ist es auch das. Ja, also das gibt's natürlich, aber eher selten. Aber es ist schon vorgekommen und dann lehne ich das halt ab. Ja.
Weil du auch gesagt hast, also Männer, also die das nicht akzeptieren, also Strafverteidigerin. Also wie ist das dann privat überhaupt? Ja, ist es also du bist jetzt bekannt, du bist als Strafverteidigerin bekannt, ja. Ist das, wie reagieren denn so Männer, also ich meine jetzt nicht Täter,
ja,
sondern so,
ich weiß schon, ja,
Männer einfach auf diesen Beruf, ist es,
naja, tendenziell ist es so, dass ich, weil man meint ja immer, es gibt sowas wie Stutenbissigkeit und so weiter, und da habe ich eigentlich weniger zu kämpfen. Ich muss halt schon sagen, dass ja, man hat natürlich überhaupt als erfolgreiche Frau mit Neidern zu kämpfen. Und mein Problem sind eher nicht die Frauen, ja, Frauen und vor allem junge Frauen, ja, die sehen mich sozusagen, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters nicht mehr als Konkurrenz, ja, mit denen komme ich sehr gut aus, ja. Aber Männer natürlich vertragen das oft nicht so, wenn eine Frau erfolgreich ist, und vor allem wiederum die Älteren. Mit so jungen Männern komme ich sehr gut aus, nicht? Die sind ja nicht frustriert, die haben das Leben vor sich, aber es gibt natürlich die Älteren schon, also meine Generation, die halt das jetzt, wie gesagt, die das nicht so vertragen, wenn eine Frau erfolgreich ist, ja. Also das, und noch dazu natürlich in der Branche. Also ich weiß ja noch, also wie gesagt, in meinen Anfangsjahren habe ich auch mit so einem Strafverteidiger mal gesprochen, und der hat gemeint, das ist kein Beruf für Frauen überhaupt. Anwaltei, das ist das Schreckliche, wie kann eine Frau Anwältin sein? Strafverteidiger, das geht ja gar nicht, ja. Also ich komme aus einer Zeit, beim Studium, den Spruch habe ich mir wirklich gemerkt, ja, na, wer im dritten Semester als Studentin seinen Doktor nicht hat, der muss ihn selber machen. Ne? Also solche Sprüche hat es ja gegeben. Also als Frau geht man ja nur auf die Uni, um sich einen Doktor sozusagen zu holen, zu angeln, um am Standesamt dann zu promovieren. Gell? Und diese Generation, das ist halt jetzt die 60, 50, 60 plus, ja, und die haben natürlich ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, auch nur ein paar, gell? Das ist vielleicht 1-2% nicht, und der Rest ist eh aufgeschlossen.
Auch der unbeteiligte Moderator darf sich kurz in dieses wahnsinnig interessante Gespräch der beiden Expertinnen im Strafrecht einschalten. Frau Dr. Wagner, Sie haben vorhin gesprochen, dass ein Serienmörder nie seine Frau oder Partnerin töten würde. Sie waren ja verliebt in einen Serienmörder, in Jack Unterweger. Wie wäre es gewesen, wäre er nicht verurteilt worden und hätte nicht Selbstmord begangen und sie hätten eine Beziehung geführt miteinander. Hätten Sie da Angst gehabt?
Ich hätte nicht Angst gehabt vor ihm, aber ich weiß natürlich, dass diese Beziehung nie funktioniert hätte.
Wieso nicht?
Naja, das war ja trotzdem ein Katastrophentyp, nicht? Ich meine, der hatte seine Verletzungen gehabt in seiner Kindheit. Der war natürlich, ich meine, der war ja 20 Jahre im Knast, ja. Der war ein seelisch schwer verletzter Mensch. Er war sicher beziehungsunfähig und die Beziehung wäre nie gut gegangen. Er hätte mich nicht umgebracht, ja. Aber er hätte mich halt erstens einmal betrogen und ja, wahrscheinlich auch verlassen. Also das hätte natürlich nicht funktioniert.
Sie haben auch angesprochen, dass Sie aus einem sehr stabilen Haushalt kommen, eine sehr stabile Kindheit erlebt haben und sehr interessiert sind an komplexen Persönlichkeiten, sage ich einmal, die eher aus zerrütteten Verhältnissen kommen. Was ist die Faszination an diesen Menschen? Kommt das aus Ihrer eigenen Sicherheit, die Sie als Kind erlebt haben, dass Sie genau das Gegenteil, sozusagen den Blick auf die andere Seite wagen wollen?
Ja, ich glaube schon, dass das aus meiner Kindheit eben kommt, weil ich eben so stabil war. Wobei man muss auch sagen, meine Mutter war schon eine sehr aufgeschlossene Frau. Und also sagen wir so, aus einer Spießerfamilie in dem Sinn komme ich nicht. Mhm. Gell? Also meine Mutter hat schon auch ein bisschen was übrig gehabt, so für verwegene Typen und so. Das muss ich schon sagen. Und die war auch recht originell. Kann man ja erzählen, es ist ja jetzt schon ewig her. Aber meine Mutter hat ja sozusagen, ich muss ja lachen. Meine Mutter, da war, ja, die hat, das war so ein bisschen eine Ehekrise damals und da ist sie auf die Idee gekommen. In der Steiermark hat es solche Wegkreuze gegeben, diese schönen Kreuzfiguren da, ne?
Marteln,
ja, also aus Holz und das war schon so verwittert und die Mama ist auf die Idee gekommen, na, das ist das Richtige her, das nehme ich mit, ja. Und ja, und da das ist irgendwie hat es jemand verraten, der wiederum gegen meinen Vater was hatte. Naja, es hat tatsächlich, meine Mutter ist wegen schweren Diebstahls dann bestraft worden, ja, wobei das war eher, wie soll ich sagen, so typische Hausfrau vor Gericht, nicht? Weil ein geweihtes Gut ist automatisch sozusagen schwerer Diebstahl, nicht? Und ich war damals so, glaube ich, 16 herum und ja, und sie hat mir dann so erzählt von der Gerichtsverhandlung. Na, der Staatsanwalt hat sie aufgeführt. Lügen Sie nicht, hat er geschrien, hat das Gesetzbuch hingehalten. Nein, ich habe lachen müssen und so weiter. Und das war in einer Kleinstadt, ja. Und das war dann ein Stadtgesprächsskandal, nicht? Also, die Frau Wagner hat da ein Kreuz sozusagen mitgehen lassen. Und die Spießer haben sich dann einmal umgedreht, da waren wir am Friedhof zu Allerheiligen und irgendwelche Spießer wurden da eben so da rumgegangen und die haben sich dann umgedreht, wie sie uns gesehen haben und da ist ja auch schon ein bisschen so der Grundstein gelegt worden. Ja, also ich habe schon ein bisschen einen Revoluzzer-Hintergrund natürlich gehabt, ja.
Man könnte aber natürlich als Strafverteidigung auch milder schwere Fälle behandeln, aber war Jack Unterweger sozusagen die Initialzündung dafür, dass Sie sich nur für diese wirklichen Schwerverbrecher, für die ganz argen Typen, sagen wir es mal so salopp, interessieren?
Nein, ich glaube nicht, dass die Initialzündung war, weil ich eben schon vorher sein Buch gelesen habe und eben auch der Minusmann war ja auch so bekannt und ein paar so Bücher in diese Richtung und das hat mich schon vorher fasziniert, aber er war natürlich dann sozusagen, ja, die Krönung des Ganzen, ja, oder das, ja, so gesehen, wenn Sie wollen, die Initialzündung, ja, natürlich.
Okay. Aber was ist das, wenn man das mit zwei Sätzen sagen könnte, was ist das Faszinosum an dem Bösen? Es muss ja ein gewisses Interesse daran sein.
Naja, es war eben nicht damals so sehr das Böse schlechthin, sondern es war halt dieses Verwegene. Ja? Mhm. Ich will sagen, es ist ein bisschen so ein Revoluzzer-Gen immer in mir gewesen. Ja? Also das so, ja, ich meine, vielleicht hat es damit eine Rolle, so wie ich aufgewachsen bin, ich habe zum Beispiel, wir sind sehr oft aufgrund des Berufes meines Vaters übersiedelt. Ja, ich war auch in Frankreich ein paar Jahre lang und dadurch war ich immer die Neue in der Klasse. Ich war schon ein bisschen die Außenseiterin. Aha, was will die da? Die kommt da neu her. Und das war so die eingeschweißte Gemeinschaft. Und dadurch habe ich ein bisschen dieses Revoluzzerhafte immer gehabt. Ja, das schon und auch schon in der Volksschule. Ich weiß auch, ich habe dann immer so Außenseiter verteidigt, nicht? Also das eher das war's. Also nicht so sehr, dass das Böse, aber natürlich dieses andere. Aber jetzt fällt mir gerade ein, was ich auch schon als Studentin, was ich damals gelesen habe, da gibt's eine amerikanische Autorin, die ist sehr bekannt, die Anne Rule. Ja, die schreibt immer so über True Crime, ja. Und das war auch eins meiner ersten Bücher, das ich dann so richtig begeistert gelesen habe, war über den Ted Bundy, nicht? Das war ja wirklich auch hochinteressant und für mich war das immer der Beweis, dass der Jack Unterweger nicht war, weil Ted Bundy hatte ja ganz viele, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen, und die waren alle sehr attraktiv erstens, hatten lange dunkle Haare, und da habe ich dann immer damals argumentiert, der Jack kann es nicht gewesen sein, weil die haben ja alle anders ausgeschaut. Man muss aber sagen, dass das eben nicht das einzige Indiz ist für Serienkiller, dass das nicht so ist, dass die Opfer immer ganz gleich sozusagen vom Typus her sind, nicht? Aber das habe ich damals schon, wie gesagt, Ted Bundy war damals schon also Pflichtlektüre von mir und ist ja auch ein sehr faszinierender Mensch gewesen, nicht? Also nach außen hin erfolgreich, intelligent, brillant, attraktiv und ist in Wirklichkeit ein Serienkiller, ne?
Weil Sie ja von Revoluzertum gesprochen haben, schließt sich ja beim Privaten, zumindest auf Social Media, der Kreis, weil da treten Sie auch eher als ungewöhnliche Revoluzerin manchmal auf.
Ja, das heißt aber gleich bei der Anwaltskammer ist man gleich einmal ungewöhnlich.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Strafverteidigerinnen ich sehr freizügig auf Facebook beobachten kann. Ja. Für viele, die es nicht wissen, die Frau Dr. Astrid Wagner zeigt sich manchmal ganz freizügig auf Facebook mit Posts und findet auch nichts dagegen. Die Anwaltskammer hat was dagegen. Warum machen Sie das?
Also das war einfach ein Urlaubsfoto, ja, ein Schnappschuss, und das hat mir gefallen, gell? Also ich mache das, weil es mir gefällt, ja.
Ja, aber du hast das ja immer wieder auch gemacht, ne?
Naja, ich habe immer wieder Urlaubsfotos gepostet, ja, sicher.
Ja, und du bekommst immer wieder Schwierigkeiten mit der Anwaltskammer, ne?
Ja, aber es ist nicht gerechtfertigt, nicht?
Gibt es sowas wie einen Berufsethos, dass dir das nicht erlauben würde?
Naja, das sind, wie gesagt, das würde jetzt sehr weit führen, ja, aber wie soll ich sagen, ich bin auch deshalb nie, also grundsätzlich ist es mir auch untersagt, ja, über solche Verfahren zu sprechen, aber es hat auch kein Verfahren gegeben, gell? Es gibt immer wieder, also es hat so ein paar, muss man noch dazu sagen, emeritierte Kollegen, die nicht einmal mehr Anwälte sind, da hat es einen gegeben, der das angezeigt hat bei der Kammer. Aber die Kammer selber, muss man jetzt sozusagen auch wiederum zur Ehrenrettung sagen, es ist auch diesbezüglich, ist ja auch kein Verfahren eingeleitet worden, bis dato zumindest, oder zumindest keine Verurteilung, weil ja das an sich wirklich harmlose Urlaubsbilder sind und das sicherlich nicht gegen Ehre und Ansehen des Standes spricht, nicht? Es gibt so etwas wie einen Berufsethos, also dass man eben sagt, gewisse Verhaltensweisen sollten Anwälten untersagt sein, weil sie eben das Ansehen eben hier beeinträchtigen könnten, aber das gehört sicherlich nicht dazu, wenn man harmlose Urlaubsbilder postet, und es war auch nicht mehr wie nette harmlose Urlaubsbilder, ne?
Mit wem fährst du denn überhaupt auf Urlaub und überhaupt, wie lebst du privat?
Naja, das führt zu sehr sozusagen in das Privatleben jetzt hinein. Also ich kann nur sagen, ich habe ein sehr ausgefülltes Privatleben, aber es gibt irgendwie so eine Grenze, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ja, die ist einfach wie Granit sozusagen, oder da sage ich, da lasse ich jetzt nichts drüber kommen. Und deshalb ist auch bei Facebook, ja, da gibt's nette Urlaubsfotos. Irgendjemand wird die Fotos wohl gemacht haben, ja. Und ja, und sonst poste ich eher meine drei Katzen, ja, die mich ja schon viele Jahre jetzt begleiten, ja. Die sind auch nicht mehr die jüngsten. Mehr gibt's eigentlich über das Privatleben nicht zu sagen. Es ist sehr ausgefüllt. Ich bin sehr Natur, also eine große Naturliebhaberin, und das ist für mich auch ein wichtiger Ausgleich. Ist für mich die Natur. Ich bin auch ein sehr bescheidener Mensch, gell? Also ich brauche jetzt keinen Luxusurlaub. Also ich bin am liebsten im Wald oder auch am Strand, ja, oder auch in den Bergen. Und das ist für mich der wichtigste Ausgleich. Also das ist wirklich so, das ist mein Glück, dass ich relativ bescheiden geblieben bin und das gar nicht notwendig habe, so wie, was weiß ich, dass ich jetzt da große Autos brauchen würde oder Luxusurlaube und so weiter, ja.
Um noch einmal auf Unterweger zurückzukommen, hältst du ihn eigentlich jetzt, also rückblickend betrachtet, ja, hältst du ihn mittlerweile für schuldig?
Ich maße mir kein Urteil an, nach wie vor, das ist auch wirklich witzig, ja, ich meine, witzig unter Anführungszeichen, ja, weil ich habe dann ein paar Mal, habe ich es ja versucht, in mich hineinzudenken, was denke ich mir jetzt? Ja, ich halte es natürlich für möglich, gerade weil ich eben weiß, die schauen dich eben mit lieben Augen an, und Jack war ja so einer, der hat ja auch recht schöne Augen gehabt, nicht? Einen sehr schönen, sanften Blick, Aber das ist jetzt kein Hinweis oder nur weil einer, oder er war auch witzig und sympathisch und lässig. Er war so ein lässiger Typ, nicht wie man so den Mörder sich vorstellt, komischer, geheimnischer, so wie der aus Mörderfilmen, ja. Gar nicht, der war witzig, der hat einen richtigen Schmäh gehabt. Aber auch das ist jetzt kein Beweis, dass er nicht trotzdem eine abnorme Seite gehabt haben könnte. Ja. Also es ist durchaus möglich, ja. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch befreundet mit, zum Beispiel mit dem leitenden Ermittler, mit dem Ernst Geiger, nicht? Der ist ja absolut überzeugt, dass er den hier überführt hat, ja. Und
Ihr wart ja lange Zeit eigentlich so fast Feinde, kann man sagen.
Naja, es hat eine juristische Auseinandersetzung vor Jahrzehnten gegeben und dann war es eher so, ja, wir haben keine Berührungspunkte gehabt, nicht? Aber dann hat sich das durch eine Fernsehsendung, wo wir zufälligerweise beide eingeladen waren, sind wir uns dann, weil wir im gleichen Hotel waren und dann sind wir was trinken gegangen und dann sind wir sich eben näher gekommen und haben dann durchaus festgestellt, dass wir sehr viele gemeinsame Gesprächsthemen haben. Und Ernst Geiger ist natürlich überzeugt davon und er argumentiert auch sehr gut, ja, dass er den Täter eben gefasst hat. Trotzdem muss man sagen, es ist ein Indizienprozess geblieben und es ist denkbar, dass er eben nicht der Täter ist. Also ich kann es grundsätzlich nicht sagen. Das Einzige, was ich immer wieder zu bedenken gebe, es hat ja doch, sehr viele Daten gegeben, also 11 Anklagen, verurteilt ist er wegen 9, ja. Es hat trotz allem jetzt von den Spuren her hat es halt eigentlich kaum Spuren gegeben, die auf Jack Unterweger hingeführt hätten. Nicht? Wie auch immer, ich glaube, das ist was man einfach mit dem Bauchgefühl heraus nicht beantworten kann. Das ist ganz schwierig. Also für mich ist das wie ein schwarzes Loch. Ich kann es nicht sagen. Und ehrlich gesagt, so blöd es klingt, es interessiert mich gar nicht. Ja, es ist egal. Ja, es war so, wie es war. Ich bereue das nicht. Und ich bin auch froh, dass dieser Mensch, das muss ich schon sagen, dass er völlig empathielos, ja, dass er jemand, wie ihn manche Psychiater jetzt eingeschätzt haben, dass er ein völlig empathieloser, eiskalt kalkulierender Manipulator gewesen ist, das glaube ich wirklich nicht. Ja. Ich glaube schon, dass er manipuliert hat, ja, und gespielt hat und so weiter. Aber er war auch, es war was Menschliches an ihm. Ja. Es war nicht alles gespielt. Es war ein menschlicher Kern da. Und vielleicht war es, er hätte es mir nie sagen können. Ich habe ein paar Mal Hölzel geworfen damals, nicht? Ich habe schon irgendwie so zum Ausdruck gebracht. Also, Jack, wenn es das war, mir kannst du das ruhig sagen. Ich lasse dich trotzdem nicht stehen, so auf die Art, nicht? Das habe ich ja bewusst so. Aber auf das ist er natürlich nicht eingegangen, nicht? Weil er war es nicht. Das ist für ihn das Wichtigste gewesen, ja. Er war nicht völlig empathielos. Das wollte ich eben sagen, ja. Und das ist was ich eben gut finde, rückblickend, dass es trotzdem, dass ich der Mensch war, und das war, glaube ich, wichtig für sein Leben, der am Ende seines Lebens vielleicht trotzdem gesehen hat, es gibt immer Menschen, die zu einem stehen. Und es war wichtig, dass ich ihn in den letzten Lebensmonaten dann begleitet habe. Es hat auch ein paar andere Freunde gegeben und das bereue ich überhaupt nicht. Und ich glaube, er hat es auch verdient. Ja. Trotz allem muss man sagen, er hat einfach ein scheiß Leben gehabt. Und das muss man wirklich auch sagen, wenn man die Biografie kennt. Wenn du so aufwachst, ja, und es war wirklich schrecklich, ja. Da kann ja irgendwie auch nichts anderes rauskommen, ja. Also der hat einfach keine Mutterliebe erfahren, ne? Und der war ein seelisch verletzter Mensch und ich bin ihm beigestanden und dazu stehe ich.
Wir haben jetzt da über die Vergangenheit auch viel gesprochen. Also Jack Unterweger ist ja wirklich schon weite Vergangenheit, kann man sagen. Was sind denn so, hast du irgendwelche großen Zukunftswünsche noch? Ich meine, du hast sehr viel erreicht, aber was sind jetzt noch?
Ich möchte den Beruf noch sehr lange ausüben, ja, macht mir ja großen Spaß, ja. Und was ich aber dann verstärkt machen will, wenn ich dann vielleicht nicht mehr so oft bei Gericht bin, ja, weil ich gehöre nicht zu jenen, was ich eben traurig finde, wenn man schon älter ist und dann irgendwie noch immer so die junge Konkurrenz, also ich habe keinen Neid auf Junge und ich will also dann nicht so wie andere dann mit 90 noch immer nicht aufgeben und so, ja, das ist dann, mach's schon noch gerne, aber vielleicht dann auch nur mehr dann Fälle, die sehr interessant sind. Ich möchte mich dem Schreiben dann vielleicht mehr widmen. Ich schreibe auch sehr gerne, wie gesagt, auch schreiben. Ich habe mit 6 Jahren mein erstes Buch geschrieben. Gut, das war über Katzen und so. Ja. Aber das möchte ich dann auch mehr machen. Und jetzt erscheint ja auch wieder ein Buch von mir, Das heißt eben abnorm. Das ist eben, wenn Menschen zu Bestien werden, da geht es genau um diese Themen. Ich habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben, Auge in Auge mit dem Bösen oder Ich liebe dich, ich töte dich. Ja. Und das sind eben inspiriert durch meine Fälle, sogenannte True Crime Literatur und möglicherweise, dass ich in späteren Jahren dann mich vermehrt dem Schreiben vielleicht widme. Und das ist schon ein Ziel noch von mir. Und sonst ganz einfach, solange es geht, natürlich diesen Beruf eben machen, weil er macht schon viel Spaß. Ja, auch wenn, aber es gehört immer dazu, Licht und Schatten, gell? Weil wenn es nur angenehm wäre, wäre es ja auch langweilig. Nicht? Es gehört schon viel Alltag und mein Leben ist natürlich jetzt nicht nur interessante, tolle Fälle, jeden Tag neue Spannungen, sondern es ist natürlich auch ein Leben mit, ja, muss man leider auch sagen, vielen Querulanten, ja, vielleicht nicht immer so angenehmen Staatsanwälten und Richtern und Kollegen vor allem, die da eben, ja, einen dann halt hackeln, ins Kreuz hauen. Also natürlich gehört das eben, das ist leider der Alltag, gell, der natürlich anders ist, wie diese Hochglanzbilder zeigen möchten.
Astrid Wagner, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, gerne, hat mich sehr gefreut.
In der nächsten Ausgabe unseres Spezialpodcasts gibt es das nächste Interview mit einem sehr, sehr bekannten Strafverteidiger aus Österreich, nämlich Rudolf Meier.
Krone Verbrechen, der Podcast.